Ostern beginnt im Schatten des Kreuzes, im Morgengrauen, im Halbdunkel. Bevor wir begreifen, was Ostern bedeutet, also die Auferstehung, müssen wir das Kreuz verstehen. Am Kreuz geschah etwas Weltbewegendes. Ein Mensch starb mit unserer Schuld beladen. Er starb nicht, weil er gescheitert wäre. Er starb, weil unsere Schuld einen echten Preis hat. Und er hat diesen Preis freiwillig bezahlt, stellvertretend für uns. Und die Auferstehung, die war Gottes Antwort darauf. Gottes Ja zu dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Dieser Tod war kein Unfall. Dieser Sohn war sündlos und sein Opfer ist genug. Doch bevor Jesus die Krone bekam, ging er ans Kreuz. Darum ist Ostern auch gar nicht kitschig. Wir sehen kein Häschen mit bunten Eiern, sondern wir sehen ein echtes Grab, echte Trauer, echte Verzweiflung. Und dann, mitten in dieser Dunkelheit, passiert etwas, das die Weltgeschichte verändert hat. Wir schauen heute gemeinsam auf Lukas Kapitel 24, die Verse 1 bis 12. Eine Geschichte, die zeigt, wie Menschen auf den Tod von Jesus reagieren. Und wie Gott mitten in ihrer Trauer, ihrem Zweifel und ihrer Schuld neu anfängt. Zuerst lese ich den Predigttext einmal im Ganzen vor. Lukas Kapitel 24, ab Vers 1. An dem ersten Wochentag aber, ganz in der Frühe, kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt, und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlendem Gewand bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferweckt worden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dies alles den Elfen und den übrigen allen. Es waren aber die Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die übrigen mit ihnen. Sie sagten dies zu den Aposteln. Und diese Rede schien ihnen wie Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zur Gruft. Und als er sich hineinbeugt, sieht er nur die leinenen Tücher. Und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Wir haben hier einige Frauen, die Jesus gefolgt sind, ihn geliebt haben. Und sie gehen früh am Morgen zum Grab mit Salben und Gewürzen, mit einer klaren Erwartung. Nicht, hurra, Jesus lebt, lasst uns die Sektkorken knallen. Nein, sie erwarten den toten Leichnam von Jesus. Doch mit ihrer Erwartung liegen sie völlig daneben. Ich habe drei Punkte, die ich aus diesem Text entnehme. Der erste Punkt lautet, hör auf, im Grab zu wohnen. Der zweite Punkt, erinnere dich an Jesu Worte. Und der dritte, mach dich auf den Weg. Und ich bete, dass die Realität, dass Jesus lebt, uns neu oder auch zum ersten Mal tief im Herzen berühren wird. Ich beginne mit dem ersten Punkt, hör auf, im Grab zu wohnen. Die Geschichte beginnt nicht mit Jubel, nicht mit einem Halleluja, sondern mit Frauen, die trauern. ganz in der Frühe. Zu einer Zeit, wo andere sich noch einmal im Bett umdrehen würden. Aber diese Frauen, die machen sich auf den Weg. Mit wohlriechenden Ölen, mit Salben, mit Gewürzen. So wie wir heute Blumen am Grab hinlegen als Zeichen der Liebe und Wertschätzung. Sie erwarten keinen lebendigen Herrn, sie erwarten seinen toten Leib. Die Frauen denken, sie können Jesus nicht mehr als dem Lebendigen dienen, also wollen sie wenigstens seinem toten Leib die letzte Ehre erweisen. Und wir wissen, was sie noch nicht wissen. Die Sonne der Gerechtigkeit ging schon vor dem Morgenlicht auf. Als der Morgen gerade noch dämmerte, da war das Licht der Welt bereits auferstanden. Aber das erahnen die Frauen noch nicht. Diese Frauen suchen Jesus mit einer Treue, die beschämt. Selbst dann noch, als sie ihn für tot hielten. Sie sind nicht kalt, sie sind nicht distanziert. Sie lieben Jesus. Sie bleiben bei ihm, sogar da noch, wo scheinbar alles vorbei ist. Aber genau da zeigt uns der Bibeltext etwas Erschütterndes. Treue schützt nicht vor falschen Erwartungen. Du kannst Jesus lieben und trotzdem zu wenig von ihm erwarten. Noch einmal, du kannst Jesus lieben und trotzdem zu wenig von ihm erwarten. Die Frauen vergaßen das Evangelium und ihr Vergessen führte sie zum Grab. Sie sind auf dem Weg zum Grab, sie fragen sich, wie sie den schweren Stein vor dem Grab wegbekommen. Obwohl sie nicht wissen, wie, gehen sie. Denn Liebe vergisst manchmal die Schwierigkeiten, die sich ihr entgegenstellen. Und dann kommt Vers 2. Sie kommen am Grab an und der Stein ist weg. Während sie noch grübeln, hat Gott ihr erstes Hindernis bereits beseitigt. Das dürfen auch wir oft erleben. Wenn wir uns auf dem Weg machen und uns noch Sorgen machen, da hat Gott schon so manche Steine bereits aus dem Weg geräumt. Das Grab, das steht nun offen und logisch, die Frauen gehen jetzt auch hinein und dann sehen sie keinen Leichnam, keinen Jesus. Und jetzt wäre doch der Moment für Jubel, oder? Aber es folgt kein Halleluja, kein Freudentanz, sondern Ratlosigkeit. Es heißt, sie waren darüber in Verlegenheit. Schon ein leerer Kühlschrank beunruhigt uns, aber ein Grab, das plötzlich leer ist, das macht Angst. Denn ein leeres Grab, das erklärt sich nicht von selbst. Doch was die Frauen zunächst verwirrt, ist in Wahrheit die Tür zu ihrer Freude. Die Frauen suchen Jesus am falschen Ort, nicht weil sie ihn nicht lieben, sondern weil sie noch in den Kategorien des Todes denken. In Begriffen von Grab, Leichnam, Abschied, Ende. Aber Jesus passt nicht mehr in diese Kategorien. Und genau da trifft uns auch dieser Text, denn wir sind den Frauen ja ähnlich. Wir singen, Jesus, meine Hoffnung lebt. Und trotzdem gibt es Bereiche, in denen wir nur noch in Grabkategorien denken. Vielleicht ist es bei dir ein Traum, eine Beziehung, die du begraben hast, vielleicht das Klima auf der Arbeit, wo du keine Hoffnung mehr hast, Probleme in deiner Familie, in deiner Ehe, in der Kindererziehung, im Kampf mit irgendeiner Sünde, in deinem geistlichen Leben. Vielleicht betest du aus Gewohnheit noch manchmal dafür, aber innerlich hast du die Sache aufgegeben, begraben. Die eigentliche Frage, die sich uns stellt, ist nicht nur, ist Jesus auferstanden, sondern rechne ich heute mit dem lebendigen Christus? Rechne ich heute mit dem lebendigen Christus? Und dann liebe ich diesen Gedanken, der Stein wurde nicht weggerollt, damit Jesus herauskommen konnte. Der Stein wurde weggerollt, damit die Frauen hineinschauen können. Nicht Jesus musste befreit werden, sondern wir müssen sehend werden. Jesus hat kein Problem mit verschlossenen Gräbern. Der Stein wurde nicht für ihn beiseite gerollt, sondern für die Zeugen. Und doch, das leere Grab allein reicht noch nicht. Es ist ein starkes Zeichen, aber es erklärt sich nicht von selbst. Die Frauen brauchen mehr als einen offenen Eingang. Sie brauchen ein Wort, das ihre Verwirrung deutet. Und genau das bekommen sie jetzt. Das führt uns zu Punkt 2, erinnere dich an Jesu Worte. Die Frauen stehen am leeren Grab, ratlos, verängstigt, und genau da, mitten in ihrer Verwirrung, greift Gott ein. Plötzlich stehen da zwei Männer in strahlendem Gewand. Lukas nennt sie Männer, aber es ist klar, das sind Engel. Und wenn der Himmel die Erde berührt, dann ist das nicht nett und harmlos, das ist heilig. Dann wird einem nicht gemütlich, sondern man bekommt Furcht. Die Frauen neigen ihr Gesicht zur Erde, sie spüren, hier geschieht gerade mehr, als wir begreifen. Und nun sprechen die Engel zu den Frauen. Nicht viel, nicht lang, aber mit einem Satz, der alles auf den Punkt bringt. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Was für eine Frage. Keine spöttische Frage. Kein Hohn über ihren kleinen Glauben. Gott antwortet nicht mit Spott auf unsere Verzweiflung, sondern mit Wahrheit. Keine Standpauke, aber eine liebevolle, tieftreffende Korrektur. Ihr sucht den Richtigen, aber am falschen Ort. Jesus ist kein Erinnerungsstück, er ist kein Denkmal. Wenn Jesus für uns nur noch ein Vorbild aus der Vergangenheit ist, dann suchen wir den Lebenden immer noch bei den Toten. Aber mal ehrlich, ist das nicht mal manchmal auch unser Problem? Wo suche ich Leben an Orten, die nur nach Tod riechen, die mich am Ende leer zurücklassen? Wir suchen Halt in Anerkennung, wir suchen Trost in Ablenkung, wir suchen Sicherheit in Dingen, die schnell zerbrechen. Frage dich, wo hat sich Grabdenken in dein Herz eingeschlichen? Die Engel sagen noch etwas. Wieder absolut entscheidend, absolut deutlich, und sie machen damit klar, was Sache ist. Vers 6. Er ist nicht hier, sondern ist auferweckt worden. Das ist die Kernbotschaft. Das ist das Zentrum unseres Glaubens. Das ist, was ein Christ glaubt, weshalb ein Christ sich überhaupt Christ nennen darf. Nicht die Ideen von Jesus leben weiter, nicht sein moralisches Vorbild bleibt in unseren Herzen. Nein, er ist nicht hier, das Grab ist leer, er ist auferweckt worden. Warum ist das so wichtig? Weil ein toter Erlöser rettet niemanden. Ja, nicht einmal das Kreuz rettet uns, wenn Christus im Grab geblieben wäre. Aber Jesus lebt, real, körperlich, herrlich, siegreich. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, eigentlich der Schlüssel des ganzen Abschnitts, der zweite Teil von Vers 6. Erinnert euch. Die Engel bringen keine Breaking News aus dem Himmel, keine Information, mit der niemand jetzt irgendwie rechnen konnte. Sie sagen schlicht, ihr wisst es eigentlich schon, erinnert euch. Karfreitag war kein Betriebsunfall des Himmels. Die Auferstehung war kein Glückstreffer. Jesus hatte es ihnen klar gesagt. Mehrmals, dreimal kündigte er sein Leiden, Sterben und Auferstehen in den Evangelien bereits vorher an. Das war kein Flüstern am Rande, das war seine zentrale Botschaft. Schau mal, Vers 7. Der Sohn des Menschen muss überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Dieses Muss ist gewaltig. Jesus wurde nicht von Ereignissen überrollt. Er wusste vom Verrat, vom Kreuz, vom Grab und er wusste auch von der Auferstehung. Nichts lief Gott aus dem Ruder. Nicht der Verrat, nicht das Kreuz, nicht das Grab. Gott, der große Regisseur, hatte die ganze Zeit die Kontrolle. Karfreitag war das Urteil der Menschen über Jesus. Ostern ist Gottes Antwort auf dieses Urteil. Oder anders gesagt, das Kreuz ist die Bezahlung, das leere Grab ist die Quittung. Und jetzt kommt der Wendepunkt in unserer Story. Vers 8. Lukas schreibt fast lapidar, so nebenbei, und sie erinnerten sich an seine Worte. Das leere Grab erklärt sich nicht von selbst. Nein, das Wunder braucht Auslegung. Und nicht beim Anblick des weggerollten Steins kam die Wende, der Durchbruch, nicht beim Betreten des leeren Grabes, auch nicht beim Erscheinen der Engel, sondern hier, als Jesu Wort wieder an seinen Platz rückt, als sein Wort wieder in den Herzen der Frauen aufleuchtet. Das ist so wichtig für uns. Unser Problem ist oft nicht, dass wir nie etwas von Jesus gehört hätten. Unser Problem ist, dass seine Worte unter Schmerz, Müdigkeit, Enttäuschung und Alltagslärm verschüttet werden. Ostern sagt er nicht zuerst, reiß dich zusammen, sondern erinnere dich. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Ja, es gibt Momente, da fühlt sich das Leben an wie ein Grab. Krankheit, Einsamkeit, Verlust. Aber das ist nicht das letzte Wort im Leben. Die Auferstehung Jesu macht Hoffnung. Wenn das Leben verwirrend ist, tu das, was die Frauen lernen mussten. Erinnere dich an das Wort Jesu. Erinnere dich, wer er ist. Erinnere dich, dass sein Wort wahr bleibt, auch wenn dein Gefühl gerade nicht mitkommt. Erinnere dich, dass sein Plan nicht zerbricht, nur weil du ihn gerade nicht durchschaust. Erinnern ist der Zündfunke des Glaubens. Erinnerung ist das Gegenmittel für Hoffnungslosigkeit. Wenn Gottes Wort vergessen wird, wächst Verwirrung. Wenn du dich an Gottes Wort erinnerst, dann keimt Hoffnung. Das leere Grab allein verändert die Herzen noch nicht, aber Jesu Worte tun es. Und wer sich so erinnert, kann nicht auf Dauer am Grab stehen bleiben. Jesu Wort richtet nicht nur den Kopf neu aus, es setzt auch die Füße in Bewegung. Und genau das ist unser dritter Punkt. Mach dich auf den Weg. Die Frauen standen am Grab, ratlos, erschrocken, überfordert, aber jetzt bleiben sie nicht stehen. Wer sich an Jesu Wort erinnert, der bleibt nicht beim Friedhof stehen. In Vers 9 heißt es, und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dies alles. Gerade eben suchten sie noch einen Toten, jetzt bezeugen sie den Lebendigen. Sie haben noch keine fertige Ostertheologie, aber sie haben genug gehört, genug gesehen, um loszugehen. Und jetzt ist es kurz wichtig, innezuhalten und zu fragen, wen nimmt Gott hier als erste Zeugen der größten Nachricht der Weltgeschichte? Nicht die Apostel, nicht die angesehensten Männer der Gemeinde, sondern Frauen, die ihm treu geblieben sind. Und Lukas nennt in Vers 10 sogar ihre Namen. Maria Magdalena, Johanna, Maria des Jakobus Mutter. Wenn du dir diese Geschichte ausgedacht hättest, du hättest niemals Frauen als Hauptzeugen gewählt. Aber Gott denkt nicht in PR-Strategien. Er nimmt die, die treu geblieben sind. Er fragt nicht, wie wirkt das nach außen hin. Und eine weitere wichtige Erkenntnis, die daraus folgt, du musst kein Theologe sein, du brauchst keinen Doktortitel, um Jesus zu bezeugen. Nein, du musst nur überzeugt sein, dass deine Worte wahr sind, dass es stimmt, was Gott gesagt hat. Und ich stelle mir die Frauen vor, wie sie begeistert vor den Aposteln erzählen, was die Engel gesagt haben und was Jesus ja selbst schon prophezeit hatte, seine Auferstehung. Und jetzt kommt Vers 11. Fast ernüchternd. Und diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Die Frauen gehen, sie bezeugen, sie erzählen alles und die Reaktion, Ablehnung. Die Jünger hören die größte Nachricht der Menschheitsgeschichte und denken, Quatsch. Habt ihr zu wenig geschlafen oder was? Lukas beschönigt nichts. Er macht aus den Jüngern keine frommen Helden, die sofort alles verstanden hätten. Die ersten Skeptiker der Auferstehung waren nicht die Feinde Jesu, sondern seine Freunde. Vielleicht ist genau das heute für manche ein Trost. Die Bibel verschweigt diese Spannung nicht. Die Auferstehung sprengt unser Weltbild. Und das ist nicht leicht zu verarbeiten. Du würdest ja gern glauben, aber es fällt dir schwer. Dann bist du den ersten Jüngern näher, als du denkst. Die Apostel waren nicht naiv. Ihr Glaube begann nicht mit Wunschdenken, sondern gegen ihre Erwartungen. Sie waren keine leichtgläubigen Wunderfans. Sie mussten überzeugt werden. Aber gerade die Skepsis der Apostel macht den Bericht von Lukas so glaubwürdig. Man erfindet keine Heldengeschichte, in der die Hauptzeugen erst alles für Unsinn halten. Und später sterben die Apostel für das, was sie gerade noch geschwätzt nannten. Aber niemand stirbt bereitwillig für ein Märchen. Sie sind skeptisch, sie sind vorsichtig, wahrscheinlich auch immer noch enttäuscht. Wer einmal zerbrochene Hoffnung erlebt hat, der glaubt nicht sofort wieder. Doch hätten die Jünger Jesu Verheißung ernst genommen, wäre der Auferstehungstag kein Tag der Verzweiflung, sondern der Erwartung gewesen. Und dann kommt dieser eine Satz, mitten in der allgemeinen Skepsis, mitten im Kopfschütteln, Vers 12. Petrus aber stand auf und lief zur Gruft. Ich liebe dieses Aber. Alle sitzen, alle zweifeln, alle winken ab. Petrus aber steht auf. Wer ist Petrus? Der Typ, der gesagt hat, ich kenne diesen Menschen nicht. Nicht einmal, dreimal. Der Mann mit der größten Klappe und dem größten Fall. Und genau der läuft jetzt los. Vielleicht mit Herzklopfen, mit tausend Gedanken im Kopf. Ausgerechnet Petrus. Der Versager, der Verleugner, der eigentlich allen Grund hätte, sich zu verstecken. Und genau der steht auf und läuft. Er spottet nicht, er geht der Sache nach. Was hat er wohl gedacht auf dem Weg zum Grab? Vielleicht, was, wenn es stimmt, vielleicht, was, wenn Hoffnung doch noch möglich ist? Vielleicht auch, was, wenn mein Versagen nicht das letzte Wort hat? Manchmal beginnt Glaube mit dem Eingeständnis, ich kann das nicht mehr kleinreden. Und so läuft der reuige Petrus nun nicht vor Jesus weg, sondern dem leeren Grab entgegen. Er kommt an, beugt sich hinein und sieht nur die leinenen Tücher, kein Chaos, alles ordentlich. Ein Dieb hätte eine solche Ordnung nicht hinterlassen. Und dann geht er nach Hause und wundert sich. Er ist irgendwo zwischen Verwirrung, Staunen und zarter Hoffnung. Er ist auf der Schwelle des Glaubens, hat aber noch keine volle Klarheit. Das leere Grab schafft Staunen, aber noch nicht fertigen Glauben. Aber der Zweifel hat Risse bekommen. Eine Ahnung dämmert ihm. Die Wirklichkeit der Auferstehung dringt langsam in Petrus ein. Nicht mit einem Schlag, sondern Schritt für Schritt. Nicht alle kommen im gleichen Tempo zum Glauben. Und das ist heute die Einladung an dich. Du musst nicht schon alles sortiert haben, um loszugehen. Glaube ist selten wie ein Lichtschalter-Klick und alles ist klar. Meistens ist Glaube eher wie eine Wanderung im Harz, Schritt für Schritt, mal Nebel, mal Sonne, viel Regen. Mal ist der Weg schmal und rutschig, aber du gehst. Und irgendwann kommt der Brocken. Gott ist geduldig mit unserem Tempo. Er begegnet Frauen mit zitterndem Herzen, den Jüngern voller Skepsis und Petrus mit all seiner Schuld. Entscheidend ist, du bleibst nicht sitzen. Mach dich auf den Weg. Der lebendige Jesus begegnet Menschen nicht erst am Ziel. Er begegnet ihnen unterwegs. Ich komme zum Schluss. Wir haben heute drei Menschengruppen gesehen und vielleicht erkennst du dich in einer der Gruppen wieder. Vielleicht bist du wie die Frauen, voller Liebe zu Jesus, aber verwirrt von dem, was gerade in deinem Leben passiert. Vielleicht bist du wie die Jünger, innerlich blockiert, weil du schon zu viel Enttäuschung erlebt hast, um einfach wieder zu hoffen. Oder vielleicht bist du wie Petrus, noch voller Fragen, noch voller Schuld, aber irgendwie tief drin auch voller Sehnsucht. Über allem steht diese eine Frage der Engel. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Diese Frage gilt nicht nur den Frauen damals, sie gilt dir, heute, jetzt. Du kannst dir sicher sein, die Auferstehung ist nicht ein Extra des Christentums. Sie ist nicht die hübsche Dekoration. Die Auferstehung ist der Herzschlag des Christentums. Weil Jesus auferstanden ist, hat der Tod nicht mehr das letzte Wort. Der Stein ist weg, das Grab ist leer, Jesus lebt. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, und er ist es, dann bedeutet das, deine Schuld hat nicht das letzte Wort, dein Versagen ist nicht das Ende, der Tod ist nicht der Sieger. Dort, wo vor 2000 Jahren die dunkelste Stunde war, hat Gott den hellsten Anfang gesetzt. Ostern endet nicht im Chaos, Ostern endet in Hoffnung. Vielleicht bist du heute hier und du merkst, ich kenne vieles über Jesus, ich habe schon manches gehört, aber ich habe ihm mein Leben nie bewusst anvertraut. Dann ist heute nicht der Tag, an dem du erst alles verstehen musst. Heute darf der Tag sein, an dem du den ersten ehrlichen Schritt gehst. Vielleicht bist du aber auch schon lange mit Jesus unterwegs und trotzdem gibt es Bereiche, in denen du innerlich aufgegeben hast. Bereiche, in denen du nur noch funktionierst, aber nicht mehr wirklich auf Veränderung hoffst. Der lebendige Jesus ist nicht nur für deinen Anfang da. Er ist auch jetzt für dich da, für dein Heute. Wie Petrus darfst du auch heute aufstehen und zu Jesus kommen. Komm mit deinem Leben zu ihm, mit deiner Schuld, mit deinen Fragen, mit deiner Müdigkeit, mit dem, was offen ist, mit dem, was weh tut. Weil Jesus lebt, muss dein Leben nicht im Karfreitag stecken bleiben. Ich möchte jetzt beten. Und dich einladen, mitzubeten. Ob du heute zum ersten Mal kommst oder ob du neu anfangen willst, wenn du in deinem Herzen merkst, ja Jesus, ich möchte dir vertrauen. Ich möchte nicht mehr im Grab wohnen, sondern mit dir leben, Jesus. Dann bete dieses Gebet von Herzen mit. Ich spreche vor und du darfst es nachsprechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du auferstanden bist. Du hast den Tod besiegt. Danke, dass du lebst. Ich bringe dir mein Leben, meine Schuld, meine Zweifel, meine Angst. Vergib mir, wo ich nicht mehr mit dir rechne. Vergib mir meine Sünden. Schenke mir neues Leben. Hilf mir, dir zu vertrauen. Ich will dir gehören und dir nachfolgen. Sei du mein Retter und Herr. Danke, dass du mich annimmst, so wie ich bin. Amen.